Höchste Zeit für Pro und Konter diese Woche. Blick Sport Podcast mit dem Ralf Krüger, der parat ist für eine neue Herausforderung. Der Bernhard Häusler und der Georg Heitz haben sich plötzlich GC vorgenommen. Und der Roger Federer spielt gleich wieder Tennis. Da müssen wir drüber reden. Mit einem speziellen Gast heute. Bis gleich.
Pro und Konter. Das Streitgespräch. Eine Sportwelt, zwei Redaktoren, zwei Meinungen.
Offensiv. Offensiv ist wie machen wie im Platz.
Man muss auch lernen, damit klarzukommen, Schlag zu bekommen.
Nach vorne immer wieder einen Nadelstich setzen.
Heute mit
Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Ich weiss nicht, wie lange wir noch Zeit haben. Jetzt kommen wir zuerst noch die Scheissponys.
Spezielle Gast haben wir versprochen. Wir liefern Stefan Roth heute auf der anderen Seite vom Pult. Du ersetzt heute Dino Kessler verdankenswerterweise.
Ja, der ist am Golfen. Darf ich auch wieder mal.
Feine Herr. Sind wir nicht mehr, hat keine Lust mehr auf uns.
Ja, so weit würde ich nicht gehen, aber er kommt dann sicher wieder.
Ja. Wir hoffen das Beste und wir hoffen auch auf ein vernünftiges Handicap. Wir lassen uns das dann erzählen, wenn es so weit ist. Zuerst aber müssen wir über andere reden, die ein Handicap haben. Borussia Dortmund hat sich im Revierderby gegen Schalke ein Handicap eingehandelt im Meisterrennen. 2-4 verloren, zwei Männer verloren durch einen Platzverweis. Aber irgendwie die unverdienteste Niederlage in der Geschichte der Revierderby-Niederlage, wie ich gefunden habe. Du grinsest da vis-à-vis
schon. Ja, ich frage mich, hast du das Spiel überhaupt gesehen?
In voller Länge.
Ja, und wohin hast du dabei geschaut? Nein, ich meine unverdient. Also wenn sich eine Mannschaft die Niederlage verdient hat, dann ist es Borussia Dortmund. Das ist ja selber geschlagen par excellence.
Bin ich nicht sicher. Also man hat das Spiel im Griff gehabt, oder? Man hat ein schönes Goal rausgespielt, also Götze
Griff,
mit dem
im
Kopf.
Im Griff hat man den Ball gehabt, den Gegner hat man unterm Strich nicht im Griff gehabt.
Doch.
Man hat den Ball sehr oft gehabt, Torschancen von Dortmund. Ich brauche nicht zwei Hände dafür. Schalke hat natürlich selber auch nicht so viel gehabt. Die sind mit Kampf dagegen gegangen und haben Nerven behalten im entscheidenden Moment. Und vielleicht der Schiedsrichter leicht auf ihrer Seite.
Schalke hat eine Hand dafür gehabt, die von Julian Weigl. Die hat genützt offensichtlich. Der Penalty, ja, wo wir jetzt ewig wieder können darüber diskutieren können. Was ist eine natürliche
Handbewegung? Machen wir das, wenn wir ewig drüber?
Ja, ich hoffe es nicht. Im Sinn von all den Leuten, die jetzt hören und vielleicht irgendeine später noch etwas anderes zu tun haben. Aber
also gut, dann sage ich es ganz kurz, wie es ist. Die Regeln sind klar. Die Hand sollte nicht dort sein. Es ist eine Bullshit-Regel. Pardon, kann man das rauspiepsen?
Nein, ist okay. Ich glaube, wir sind
die Regel ist so nicht richtig, aber sie ist so. Punkt.
Ich weiss es nicht. Am Schluss geht es dann immer um eine unnatürliche Handhaltung. Was ist unnatürlich? Der Weigl geht um, wenn er die Hand nicht dort hat. Stichwort Gleichgewicht. So gut habe ich aufgepasst.
Ja gut, mit der Schule früher. Also, der Verteidiger, die Technik erlernt mit den Händen auf dem Rücken.
Ja, aber das kannst du in dieser Situation kannst das nicht
Vollberg
machen. Steve
Vollberg ist einer von den Leuten, die erfunden haben, schon fast. Heutzutage muss man so verteidigen. Sonst ist man selber schuld, wenn man die Hand raus hat. Dumm gelaufen für Herrn Weigl. Gut gelaufen für Breel Embolo für Schalke in dem Moment.
Muss man sagen, Breel Embolo war eigentlich das einzige wirklich... Nein, stimmt nicht. Das Freistoßgoal war auch sehr schön gewesen. Aber es ist natürlich schon ein Gegauner gewesen. Oder der Penalty, der irgendwie kurios stand, nach einem Standard. Nachher, was ist es, der Freistoß? Genau, noch gleichzeitig mit der roten Karte gegen Reus. Und dann der Breel am Schluss, wo Dortmund plötzlich mit zweimal weniger noch probiert aufzuholen.
Also ich glaube, die könnten jetzt sofort aufhören, jammern in Dortmund. Grundsätzlich, wenn man als Meisterkandidat gegen einen Abstiegskandidat unterm Strich so klar verliert, dann muss man sich bei sich selber die Schuld suchen. Und die zwei roten Karten sind für mich diskussionslos.
Man kann sie geben, absolut.
Man muss sie geben.
Man muss dann aber einfach an den Herrn McKennie rausstellen, kurz darauf ab, wo genau so mit offener Sohle reingeht. Dann ist wenigstens wieder nachher 9 gegen 10 statt 9 gegen 11.
Jetzt bewegst du die Fanperspektiven aber so.
Nein. Borussia Dortmund. Ich habe keine Aktien bei keinem von diesen beiden Clubs. Aber nützt am Schluss alles nichts. Wer Aktien dort hat, ist der Lucien Favre. Der wird jetzt im Nachgang schon ein bisschen angezählt, zum Teil von den ja, gut, deutschen Medien. Für mich ein bisschen unverständlich, wenn man ehrlich weiss.
Da werden wir uns schnell einig.
Gut. Gut.
Unverständlich in dem Sinn, wenn man da von Standards, wo sie Goal bekommt, das ist einmal gegen 3 Mal gewesen. Das ist nicht ein Trainer sein Fehler, wenn dort der Herr Sané zum Kopfball kommt und das Goal macht. Es sind 3 Gegner dort. Bei den anderen Entscheidungen, glaube ich, sind auch nur auf der Trainerebene Fehler passiert. Und dann kann man den Punkt sagen, hätte ich früher gesagt, wir werden immer Meister, das ist es wohl.
Aber wollt ihr wissen, dass Bayern es nicht anbringt, gegen Nürnberg zu gewinnen? Ja, also...
Also das ist ja eher ein smarter Zug von ihm, wenn er jetzt den kleinen Druck rausnimmt.
Vielleicht, ja. Vielleicht, ich weiß nicht. Wobei, jetzt wird es interessant. Ich habe das Restprogramm vorhin kurz rausgeschrieben. Bayern, jetzt Hannover. Selbstläufer, müsste man meinen. Hat man aber bei Nürnberg auch gedacht. Nachher in Leipzig. zum Saisonschluss noch in Frankfurt, gegen Frankfurt, Entschuldigung. Für die beiden geht es noch um etwas. Dortmund muss auf Bremen. Das ist für die wahrscheinlich so die letzte Chance, nochmal nach Europa richtig zu schillen, wenn sie es ernst nehmen. Nachher Düsseldorf, Gladbach, für die ist die Saison, sage ich jetzt mal böse, schon mehr oder weniger Türen. Also, so, wenn wir aus Favre Schweizer Perspektive schauen, könnte das durchaus noch interessant werden. Also die Bayern sind noch nicht durch.
Ja, also bei diesem knappen Abstand ist es sicher noch nicht durch. Aber grundsätzlich, glaube ich, dürfen wir nicht zu fest aufs Restprogramm spienzeln und sagen, das wird besonders schwierig gegen einen Gegner oder so. Das ist Bundesliga, da muss man bei jedem Gegner mit Widerstand rechnen.
Weise Worte von einem weisen Mann, der uns dazu bringt, über einen anderen.
Ja, du wolltest jetzt über den Ralf Krüger.
Grosse vom Weltsport, kann man mittlerweile sagen. Beschränkt sich ja nicht einmal nur auf eine Sportart.
Ja, er hat den Ralf Krüger, wenn wir es haben, der Mann, der jetzt immer noch knapp tätig ist als Präsident von Southampton, der ist jetzt wieder frei ab dem Sommer, hat Zeit und Lust für anderes. Wo siehst du noch in Zukunft?
Ja, ich hoffe wieder im Eishockey irgendwo. Also ich glaube, in der Schweiz muss man alles dafür tun, dass der Ralf Krüger in irgendeiner Form im Schweizer Eishockey erhalten bleibt. Er hat jetzt im Fußball die Inputs sich gehabt. Und das eine oder andere dazugelernt, auf operativer Ebene, wie man das so schön sagt. Und wird der ZSC am Schluss in der Lage ist, den zu holen.
Also der Ralf Krüger gehört
ich fände es lässig. Eigentlich müsst ihr ja irgendwie beim Schweizerischen Fußballverband jetzt den Supermanager machen.
Fußballverband, jetzt habe ich doch gemeint, Eishockey willst du schon wieder sehen. Nein, ich sage,
ja, ich
also ich sehe ihn
nicht mehr in der Schweiz sehen.
In der Schweiz, ja. Ich wüsste den Vorschlag.
GC.
Ja. GC sucht den Supermanager, das wäre der Ralf Krüger. Der würde Leute finden, wahrscheinlich, die Geld bringen, oder? Der ist auch gut, um Leute
guten Verkäufer.
Verkaufen einzudecken. Warum nicht GC?
Ist das schon die Überleitung vom Jahrhundert gewesen? Wir sind uns nicht sicher. Wir reden als nächstes über Bernhard Häuser und über Georg Heitz. Deren ihren Versuch to make GC great again, habe ich mir aufgeschrieben. Die haben, ist diese Woche rausgekommen, ein Beratungsmandat angenommen mit ihrer Beratungsfirma. HWH nennt sich die. Das ist noch der ehemalige FCB-Finanzchef Wertmüller, das ist das W. In diesen drei Buchstaben dabei. Und die sollen jetzt dafür sorgen, dass GC, der keinen Sportchef hat im Moment und auf ziemlich direktem Weg in die Challenge League ist, irgendwie wieder auf die Beine kommt. Du schaust leicht skeptisch, wenn ich das richtig
einschätze. Ich persönlich halte viel von diesen beiden H und H, Heitz und Häusler. Ich glaube, das sind Leute, die beweisen haben, dass sie etwas können, aber ich halte nichts von Outsourcen, von dass das ein Club, dass Leute im Beratungsmandat machen lassen. Wenn die Leute, die Herren H und H, würden wollen voll einsteigen, wie geht's denn, würde ich sagen, super Sache. Aber es ist halt vielleicht ein bisschen zu wenig für sie, zu wenig interessant. Und darum glaube ich, ist das heikel. Es kann nur zu Interessenkonflikten kommen. Die haben ja noch andere Mandate, andere Ideen, andere Kunden, Spieler, die es vielleicht vertreten. Das finde ich nicht sehr geschickt zu vorgehen.
Ja, es ist ein bisschen Rente-Sportchef, oder? Wenn jetzt der Georg Heitz in den nächsten 1, 2, 3 Monaten eine Mannschaft auf die Beine stellen, voraussichtlich für die Challenge League. Also, grundsätzlich hält man sich so natürlich extrem viel Know-how in die Organisation innen Know-how, wo man zuletzt zu wenig hatte, offensichtlich.
Offensichtlich hat man zu wenig davon, sonst müsste man es nicht auf Beratungsstufe geholt.
Richtig.
Jemand, der eine Beratung nötig hat, ist ja manchmal sehr wertvoll, wenn man jemanden hat, der einem einen Ratschlag geben kann, bei einem professionellen Fußballclub. Wir reden nicht von irgendeinem professionellen Fußballclub, sondern
vom Rekordmeister.
Institution geht es, wie es der Richard Cavanas vor ein paar Jahren, heute am Tag vor ein paar Jahren gesagt hat.
Ist heute Jubiläum?
Ja, Aufnahmetag heute, ja.
Ach, grossartig. Also, wir dürfen sagen, wir nehmen am Dienstag, am 30. April auf. Man hat jetzt so ein Datum aber nicht im Kopf gehabt.
Ja. Rekordmeisterinstitution, Respekt, sie hat gefordert damals und das ist im Moment nicht mehr so viel davon zu sehen.
Ja. Ja, der Respekt muss sich GC wahrscheinlich wieder langsam, aber sicher erarbeiten, wenn es dann irgendwann mal daran geht, den Scherbenhaufen endgültig aufzuräumen. Ich glaube, das kann ein guter Schachzug sein, um wieder ein bisschen in Schwung zu kommen, um jetzt die Strukturen wirklich auch auszuräuchern, so ein bisschen auszumotten. Das muss jetzt, glaube ich, wirklich passieren. Das Risiko ist natürlich, wenn dann die Herren Heitz und Häusler wieder weg sind, beziehungsweise wenn das Mandat fertig ist, was ist denn? Oder? Wer übernimmt denn den Laden? Jetzt ist der Herr Cabanas ist umgeboten worden, habe ich bei uns im Blatt gelesen, dass das ein Kandidat wäre, Verwaltungsratsebene nach Studienabschluss zum Beispiel Einfluss zu nehmen. Das wäre dann vielleicht nicht so eine schlechte Idee, dass man sagt, okay, man hat jetzt wirklich die richtig erfahrenen Leute, die wissen, wie es läuft, die schon mal einen Club auf sehr solide Beine gestellt haben und dann versucht man, das irgendwie wieder zurückzugeben. Also ich drücke die Däume, aber wahrscheinlich schon eben mit Umweg halt ja, gut, im B.
Die müssen beim Grasshopper Club ja nicht unbedingt das Rad neu erfinden. Sagen wir so, die werden die nächste Saison zu, ich mache jetzt keine Prozentansage, zu einer grossen Prozentzahl in der Challenge League spielen, werden dort neue Stadien kennenlernen und ein neues Leben kennenlernen, aber wahrscheinlich auch wieder Siegen kennenlernen, wenn sie das nicht so grenzenlos unterschätzen, wie andere Clubs das in anderen Sportarten schon gemacht haben, aber da können wir vielleicht
später. Ja, hat sich lohnt.
Ja, genau dort. Aber dort dazu müssen sie ja nicht alles auf über Grund und Boden reinstampfen und neu aufbauen. Die müssen dort wieder ruhig arbeiten und dann kommt dort schon etwas. Für das braucht es keinen Berater. Das sollte man eigentlich können, ohne dass man super Berater muss verpflichten.
Keine Ahnung. Ich glaube, also eben, problematisch ist es wahrscheinlich, wenn dann die zwei nochmal irgendwie, was weiß ich weiß nicht, was in diesem Vertrag steht, ob es so eine Art Exklusivrecht gibt. Aber du kommst ja dann auch an wahrscheinlich gewisse sensible Insider-Informationen an in einem Club. Und wenn drei Monate später nachher für einen Liga-Konkurrent oder für einen nationalen Konkurrent ein ähnliches Mandat hast, ja, sehe ich noch Probleme, auf die Herren zukommen, um da tatsächlich sauber zu arbeiten.
Ja gut, sie werden natürlich wahrscheinlich auch sich dafür einsetzen, dass man richtige Leute empfindet. Aber ja, ich glaube, wir gehen zu jemandem über, zu einem Themawechsel, wo jemand weiss, wie es geht. Der Roger Federer. Was kann man von ihm auf Sand erwarten?
Ich glaube, lieber noch ein bisschen zurückhaltend. Also muss ich sagen, am Wochenende steigt er in die Sandsaison in Madrid, wenn ich mich nicht täusche. Täuschen mich, glaube ich, nicht. Und er hat dort recht massive Konkurrenz. Djokovic am Start, Nadal am Start, Dominic Thiem am Start, Zverev am Start, der vor einem Jahr dort gewonnen hat. Und der Federer nach 3 Jahren Sandpause jetzt wieder auf dieser Unterlage, die ihm eh nie so richtig lieb war.
Vielleicht wird es im Alter wird er langsam noch den Sand affin, wer weiß. Scheint es ja doch jetzt zu wissen.
Ja, möglicherweise. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das Gefühl, ja.
Ich glaube es.
Woher nimmst du den Glauben?
Ja, ich schaue auf meinen Bauch ab und das Gefühl kommt von dir und der Bauch wird immer grösser und darum das Vertrauen steigt in das. Ich habe das Gefühl, es könnte noch mal etwas gehen mit dem Roger Federer auf Sand.
Ja, vielleicht. Ich hoffe es. Bei der letzten, ich und sämtliche Stammgäste von der Safari-Bar sind mit ganzem Herzen dabei. Ich habe das Gefühl, man darf in diesem Madrid nicht allzu viel erwarten. French Open, 26. Mai. Und vorher, alles andere ist eigentlich Beigemüse. Da muss er unverletzt, unharmed, irgendwie durch die ganze Geschichte durchkommen, muss schauen, dass er irgendwie den Rhythmus findet auf Sand. Und spannend wird ja, kommt mir jetzt gerade spontan in Sinn, was mit dem Nadal passiert. Er hat, glaube ich, noch kein Turnier gewonnen dieses Jahr, hat zuletzt gegen Fognini verloren,
und
hat gegen Thiem verloren.
Auf, wir haben es vorher gesagt,
Sand. Aber er hat auf Sand gegen Fognini verloren und gegen Thiem verloren. Und der Thiem riesen Form im Moment. Die Jungen, die kommen langsam. Eben, das wäre Vorjahressieger in Madrid. Ich glaube, das wird...
Das habe ich da an dieser Stelle, wo ich das letzte Mal hatte, teilnehmen am Podcast vor dem Australian Open behauptet. Und ich glaube, es hat keinen Jungen gewonnen. Ich bin nicht mehr ganz sicher.
Ja, aber der hast du ja an mir gesetzt und nicht den anderen, wo man auch über Tennis redet. Ich glaube, ich weiß nicht. Es ist... Man will schauen, wie es in einer Woche ausgeht. Es ist dringend nötig, dass wir das Thema wechseln, genau. Es geht um etwas, wo ja, wahrscheinlich ein leicht unangenehmes Thema ist. Causa Denis Malgin, Schweizer NHL-Spieler, der sich, nachdem er nicht mehr aufgeboten worden ist für die Nazi, auf Instagram, auf all places, geäussert hat dazu und sich gewehrt hat dagegen, dass über ihn gesagt wird, er hat sich nicht immer zu 100% auf die Nazi gefreut, sich für die eingesetzt, hat sich nicht immer gerne gekommen, wenn er dann überhaupt gekommen ist. Ja. Auf der Bandseite, wer hat jetzt da recht?
Also gut, also wenn er das Gefühl hat, er hat immer Lust gehabt, ich glaube, da gibt es Gegenbeweise, hat sich mehrfach abgemeldet oder abmelden lassen. Und beim Schweizer Hockey-Nazi hat man einfach klare Regeln aufgestellt und die Regeln zieht man jetzt durch, auch bei einem NHL-Star. Und das ist wichtig, das ist ganz wichtig, dass man sagt, wenn jemand aus, sagen wir mal, fadenscheinigen Gründen nicht kommt, und bei ihm ist das ja eher mehrmals als nur einmal der Fall gewesen, dann ist er nicht mehr dabei bis zur WM 2020 in der Schweiz. Nachher kann dann wieder alles neu anfangen. Und ich glaube, dort ist es wichtig, dass man nachher wieder zusammenkommt, wenn es dann so weit ist. Aber im Moment kein Malgin in der Nazi, null Problem.
Ich glaube schon ein Problem. Super Spieler. Guter Techniker würde, glaube ich, der Nazi nicht so schlecht tun. Auch wenn man mit dem Nico, Hische und Konsorten. Wir können nachher noch darüber reden, wer vielleicht nicht kommt oder wer vielleicht gleich noch kommt. Durchaus gute Leute am Start haben, aber die Nazi ist noch nicht so reich besetzt, bestückt wie zum Beispiel vor einem Jahr. Also Dennis Malgin hätte ihn nach 2017, wenn er glaube ich schon dabei war, gern gesehen. Also Altner sowieso, gibt es die gewisse Altner-Solidarität, die da selbstverständlich muss spielen. Und ich weiss nicht, ob man es auf eine Art diplomatisch geschickter hätte können lösen, dass man sagt, schau Dennis, wir hocken jetzt mal her, wir reden noch einmal mit dir, du musst jetzt eventuell öffentlich irgendwie klar machen, dass es dir richtig leid tut. Weil die zwei, drei Mal, die ich mit ihm zu tun habe, und logisch, kenne den da auch nicht die ganze Worte, aber hat er mir eigentlich den Eindruck gemacht, als ob er doch sehr gern für die Schweizer Nazi würde spielen.
Jetzt in dem Moment, eben auf diese Saison hin, wäre eher Paraxi als noch in anderen Momenten. Aber ich glaube, grundsätzlich eben, die Regeln müssen eingehalten werden. Es ist wichtig für eine Mannschaft, dass man da keine einzelnen Regelungen gibt. Es gibt auch andere Spieler, die das betroffen haben. Das wird jetzt nicht eingehen. Aber der Patrick Fischer ist natürlich nicht der Diplomat, der dann einfach nichts zum Dennis Malgin sagt, sondern er erklärt, warum der nicht dabei ist.
Das ist ja gut.
Das ist eine transparente Sache. Und dann kann der Wirbel einfach erst entstehen. Was ich aber es ist alles super gelaufen aus meiner Sicht.
Okay, alles klar.
Super gelaufen ist ein gutes Stichwort.
Hervorragend. Es ist der Tag der grossen Überleitung.
El Loco heisst der Mann. Marcelo Bielsa, der Mann, der den Gegner ein Goal schiessen lässt. Der Trainer von Leeds. Es war ein Spiel gegen Aston Villa.
Championship.
Championship, zweite englische Liga, wunderbare Liga. Etwas vom Besten, was es gibt, wenn man wirklich gerne Fußball hat. Echter Fußball. Und der Marcelo Bielsa ist von dem her dein Hero von der Woche, oder? Das kann man glaube
ich
so sagen.
Ja, also ich glaube, er hat den Fairplay-Preis nicht nur von der Woche verdient, sondern man müsste wahrscheinlich ein bisschen grössere Dimensionen denken. Also was ist genau passiert? Leeds hat ein Goal geschossen, obwohl ein Spieler von Aston Villa verletzt am Boden war. Man hat das eiskalt ausgenutzt und daraufhin hat der Bielsa dann seine Spieler angewiesen, doch bitte den Gegner auch ausgleichen. Also auch ein Goal schiessen. Es hat bis auf einen Innenverteidiger haben es auch alle gemerkt.
Der
Pontus Jansson hat sich noch kurz gewehrt dagegen, ist dann aber doch offensichtlich machtlos
gewesen. Langsam genug, um das Goal verhindern, muss man glaube ich sagen.
Irgendwie so, ja. Also der hat es nicht so lustig gefunden, aber der Rest hat mitgemacht. Und Bielsa hat nachher erklärt nach dem Spiel, dass der englische Fußball ja schliesslich bekannt sei für seine Fairness. Ja, ich finde das super und eigentlich auch nichts, was zwei Meinungen gibt dazu.
Ja, der Marcelo Bielsa sieht jetzt da sehr gut aus, aber ich glaube, man hätte dort im Stadion hätte man es ihm noch müssen erklären, was jetzt da fehlig ist in England. Das ist ihm ziemlich mit viel Nachdruck gesagt worden und er hat in dieser Saison schon einiges müssen lernen. Einmal hat er Gegner angefangen ausspionieren und hat sich dann öffentlich rechtfertigen dafür, weil er hat dann gedacht, okay, offenbar ist das da in England etwas, was man nicht macht. Ich habe das mein Leben lang gemacht, ich habe nichts Böses dabei gedacht. Er lernt sehr viel über den englischen Fußball Spirit und es ist schön, dass ein Mann, der auch nicht mehr ganz 20 ist, auch etwas dazulernt und das würde ihm jetzt nicht absprechen.
Absolut, nein, und ich finde, wir dürfen auch nicht irgendwie strikt ausreden, dass er in der Hitze des Gefechtes vielleicht noch einen kleinen Schubser braucht hat, um nachher seinen Leuten zu sagen, Leute doch den Ball durchrutschen, Leute die ausgleichen. Also finde ich dann am Schluss auch ja, auf höherem Niveau gejammert, oder? Er hat es gemacht und ich weiss ja nicht, wie viele Trainer bei uns in der Super League im Abstiegskampf oder was auch immer, im Barrage-Sumpf wirklich dazu bereit wären, da Fairness zu walten. Also da bin ich nicht so ganz sicher.
Es könnte ja sein, dass die zwei Mannschaften sich später in der Saison noch mal treffen. Das sind ja noch Playoffs und
genau, und um einen Aufstieg.
Ja.
Und was ist denn Karma, was sich zugunsten von Herrn Bielsa möglicherweise noch könnte auszahlen?
Ja, ich weiss nicht, ob ihr das in Birmingham bei Aston Villa so gesehen, aber who knows, ja, wer
es
sehen.
Es gibt uns auf jeden Fall die Chance auch, eigentlich ist es absurd, dass der Bielsa überhaupt in Leeds schafft, oder? Also das gibt uns Gelegenheit, da mal wieder über den zu reden. Einer von den einflussreichsten Trainer eigentlich von unseren Tagen, darf man glaube ich so sagen. Also von Guardiola bis Tuchel überall her, schauen die alle zu dem und was er macht und wie er den Fußball denkt.
Der Favorite von allen Fußball-Hipster.
Ja, das ist so wie der Komiker, wo alle Komiker davon Fan sind, der aber selber gar nicht so eine riesige Gefolgschaft hat. Das ist so der Mann für die Connoisseur. Der ganz grosse Erfolg ist im Dynamics verwirrt geblieben, das darf man glaube ich sagen. Vielleicht auch, weil er selber nicht der Einfachste ist. Eben El Loco, das kommt natürlich schon von irgendwo.
Ja, er ist sicher kein einfacher Typ. Aber ich glaube, es würde zu weit führen, seine ganze Karriere nochmal aufzurollen. Aber ich glaube, sie müssen fast jetzt schon nicht zum Ende schleichen, sondern zum Endspurt kommen.
Los!
Endspurt.
Gatlin got a good enough start.
Es ist der Auftakt zur Kranzfest-Saison. Wir reden von Schwingen. Wer schwingt oben aus am Wochenende?
Es sind drei grosse Schwingfeste. Kurzer Tipp, im Thurgau, Sammy Giger gesehen ich vorne, aber starke Konkurrenz, Orlich Bless Bösch ebenfalls am Start, das wird spannend. Denn im Freiburgischen muss es eigentlich der Lario Kramer machen. Und sogar kantonals zwei grössere Namen, Joel Wicki, Pirmin Reichmuth Wicki. Letzte Woche mit dem Geschwätz, der sagt, seine Saison sei ganz klar auf Saison ausgerichtet, sprich, da ist der Aufbau noch nicht so weit. Reichmuth hat im April schon das eine oder andere Fest gewonnen, vorne mitgeschwungen. Bei meiner Reichmuth macht es, glaube ich. Jemand anderer muss es machen in Kloten. Der Hans-Uli Lehmen ist dort nicht mehr Präsident, hat abgegeben an Herr Trash. Wenn ich es richtig gesehen habe, wird jetzt alles besser?
Ich würde sagen, ja. Ich glaube, das lassen wir es so stehen. Der Herr Lehmen hat eine grosse Unterhaltung in Kloten gebracht, null Erfolg, hat gute Ideen gehabt mit dem Weg vom Sparen, aber er hat nicht zum Hockey gepasst und das Hockey nicht zu ihm. Und Kloten verdankt ums Überleben mehr, aber nicht. Nächste Frage, Formel 1. Ist es nicht ein bisschen eine lahme Sache, wenn nur ein Kanaldeckel das Krachen hat?
Absolut. In Baku, ich habe mich ein bisschen gefreut auf die Strassenräuber, Strassenkämpfe. Das ist einer der Formel 1 GPs, wo man eigentlich ja, dann schon noch einschaltet und das Gefühl hat, jetzt klopft es und tätscht es. Jetzt hat es eigentlich nur Korken geklopft. Blickreporter Roger Benoit, 50-jähriges Formel-1-Jubiläum diese Woche. Wir gratulieren und hüllen den Mantel des Schweigens über alles andere, was Formel-1 angeht. Zünden vielleicht noch eine Zigarre an zur Feier des Tages und reden über den NHL. Dort wirbelt der Nino Niederreiter in Carolina. 2-0 ist man dort vorne in der Stanley Cup Playoff-Serie gegen New York Islanders. Nächster Match in der Nacht auf den Donnerstag. Und es sieht im Moment nicht so aus, als ob sich der Herr Niederreiter, letztes Jahr noch Captain, wenn ich mich nicht irre, an der WM.
Nein, Captain.
Stimmt nicht. Wir das. Führungsspieler, sagen wir es so. Schlecht für unsere Nazi. Kann Patrick Fischer nicht gefallen.
Ich glaube, sie sind so freut, haben sie nicht, dass es nicht ein bisschen schneller vorangeht. Aber wir haben das Glück, das Jahr ist die WM 2 Wochen später fast an. Das heisst, der Herr Niederreiter kann später noch kommen. Er kann auch sogar noch eine dritte Runde spielen, weil er ist sicher einer, der die Koffer quasi schon auf packten Koffer würde sitzen und sofort würde kommen. Die Nazi ist für ihn immer etwas ganz Wichtiges gewesen. Er war schon 5 WMs dabei gewesen und er wäre sehr, sehr wichtig für die Mannschaft. Keine Frage. Lass uns noch mal kurz über Fußball reden. Über die Super League. Über eine Liga zwischen Europa und Abstieg. Ist unter diesen Umständen, so wie sich der Celestini, der Lugano-Trainer sagt, ungerecht?
Nein. Überhaupt nicht. Also wenn in einer Liga, wo von 10 Clubs 7 extrem unkonstant sind, nach auf und ab, wenn du es dort nicht fertig bringst, auf ein Level zu kommen, wo nichts mit dem Abstieg zu tun hast, nichts mit der Barrage, dann bist du selber schuld. Und dann, ja, dann kann ich auch nichts hören von jungen Spielern, die man dann nicht einbauen können. Es gibt keine jungen Spieler und alte Spieler, es gibt gute Spieler und schlechte Spieler, es gibt gute Trainer und schlechte Trainer und gute Systeme und schlechte Systeme.
Ja.
Absolut, da kassieren wir richtig ab nachher. Nein, also das ist Jammer auf einem seltsamen Niveau. Sport sollte am Schluss immer noch Unterhaltung sein. Stell dir vor, es werden Meister schon klar, es werden Absteiger praktisch schon klar und zwischendrin nichts mehr, das Rennen um irgendwie, genau, irgendwie noch Platz 4, wo man dann eben gegen Utrecht ausscheiden oder so in der Europa-League-Qualifikation. Nein, also wirklich gut, dass die Barrage wieder da ist. Ich freue mich drauf, wenn sie dann endlich zurückkommt. Und dann, zu guter Letzt, Liverpool am Mittwoch im Champions-League-Einsatz, Barcelona in der Premier League auch ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Das wird jetzt schon wieder eine Saison ohne Silverware, wie der Engländer würde sagen.
Ja.
Harte Worte zum Schluss. Ich habe das Gefühl, Barca ist noch nicht durch.
Das ist in dem Endspurt nicht vorgestellt, bevor gesehen, dass du noch etwas dazu sagst.
Ich möchte
ja,
einfach,
ist das letzte Wort.
Ja. Ich möchte mein Bauchgefühl auch noch irgendwie in einer Form anbringen. Ich habe das Gefühl, es ist noch nicht durch. Aber wir bedanken uns herzlich fürs Zuhören. Der Endspurt, glaube ich, wirklich schneller als auch schon. Klopfen uns auf die Schulter. Wir sagen, noch einmal merci. Wir sagen, abonniert uns, Spotify, iTunes oder Apple Podcasts, wie das heisst, Soundcloud, sonst wo auch immer man uns abonnieren kann, hilft uns extrem. Bis nächste Woche.